Jetzt kommen wir zum Abschluss des ersten Petrusbriefes, Kapitel 5, die Verse 13 und 14. 1. Petrus, Kapitel 5, 13 und 14. Da schreibt Petrus: Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Der so kostbare Brief des Apostels Petrus schließt ab mit herzlichen Grüßen an die Gläubigen, an die er gerichtet ist. Der Abfassungsort, der hier erwähnt wird, deutet entweder auf das alte Babel hin, da befanden sich große, starke jüdische Gemeinden, oder aber, und die Wahrscheinlichkeit ist wohl größer, auf Rom, dessen antigöttliches Wesen hier mit dem Namen Babel bezeichnet wird. Also handelt es sich hier um eine Art Deckname. Nun, das würde übereinstimmen mit Offenbarung Kapitel 17 und 18, womit Babel eindeutig die Stadt Rom gemeint ist. Das alte Babel stand für Begierden, Luxus, Selbstherrlichkeit. Wir finden das eben auch wieder in der Offenbarung des Johannes. Das Ganze hat in der Stadt Rom damals wieder neu Gestalt gewonnen. Und in dieser Welt voller Gottlosigkeit und Götzendienst musste die Gemeinde Jesu ihren Weg gehen, musste sie sich bewähren. Und all dieses babylonische Wesen, das damals wucherte, besonders im Römischen Reich, all dieses babylonische Wesen gibt es eben auch in unserer Zeit. Wobei wir auf einen ganz besonderen Charakterzug des ursprünglichen Babels achten wollen, der gerade heute wieder stark hervortritt und vor dem sich die Gemeinde Jesu ganz besonders zu hüten hat. Es ist das Streben nach Einheit. Nach Einheit auf der politischen, auf der wirtschaftlichen und auf der religiösen Ebene. Nun, wenn wir 1. Mose Kapitel 10 und Kapitel 11 aufschlagen, dann sehen wir, wie die damalige Menschheit sich ausbreitete, und es war durchaus in Gottes Absicht, dass sie sich in Völkern formierte, Gestalt gefand. Wenn es auch nicht Gottes Absicht war, dass das Ganze in einem Chaos enden sollte, in einem Wiedereinander, in Hass und Bosheit, in Kampf und Streit. Aber nun sehen wir gerade in Babel, dass man gegen den Willen Gottes opponierte und es um jeden Preis verhindern wollte, dass die Menschheit sich damals ausbreitete über die ganze Erde. Und natürlich wollte man auch vermeiden, dass es zu einem bösen Gegeneinander innerhalb der Völkerwelt käme. Und nun ging man seinen Weg im Eigenwillen, eigenmächtig, und versuchte nun eine solche Zerstreuung zu vermeiden durch den Turmbau zu Babel. Man baute also einen riesigen Turm, und an dessen Spitze befand sich ein spiritistisches Zentrum mit einem Medium. So muss man wahrscheinlich den Ausdruck verstehen, dass man sich einen Namen machen wollte. Also hier geht es wahrscheinlich nicht in allererster Linie darum, dass die Menschen sich damals groß machen wollten. Das wollten sie natürlich auch. Das ist ein Wesenszug Babels, die Ehrsucht, Machtsucht, Ehrsucht. Sondern wenn es da heißt, sie wollten sich einen Namen machen, dann steht das wohl im Zusammenhang mit dem Spiritismus und mit dem religiösen Wesen Babels. Man wollte also um jeden Preis verhindern, durch dieses Machtzentrum, das man dort aufbaute oder aufbauen wollte, dass sich die Menschheit zerstreute. Man wollte unbedingt Einheit. Das ist das Wesen Babels, auf das wir schon in 1. Mose Kapitel 11 stoßen. Einheit. Einheit um jeden Preis. Einheit auch um den Preis der göttlichen Wahrheit. Und wie Gott darauf reagierte, das wissen wir, das kennen wir aus dieser Geschichte. Gott verwirrte ihre Sprache und schuf die sogenannten Nationen. Und zwar nun in einer Weise, dass das mehr und mehr zu einem Gegeneinander führte und nicht zu einem Miteinander. Und Babels Geist setzt sich nun über dieses Gericht Gottes hinweg und versucht mit allen Mitteln in unserer Zeit zu einer Einheit zu kommen, zu einer Einheit letztlich gegen Gott, gegen das Wesen Gottes, gegen das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Das ist wichtig, dass wir das wissen als Gemeinde Jesu, dass wir wissen um diesen Geist Babels, der gerade in unserer Zeit sich ganz enorm ausbreitet. Und wir haben das ja vor uns. Man baut an einem vereinten Europa, man baut an einer neuen Weltordnung. Alles zielt ab auf eine Welteinheit. Das ist also Babels Geist. Dass wir diese Einheit auch einmal haben werden, unter der Regie unseres Herrn Jesus Christus, im sogenannten tausendjährigen Friedensreich. Das bezeugt uns die Bibel allerdings. Aber es ist Satans Art, immer die Dinge, die Gott für einen späteren Zeitraum vorgesehen hat, vorwegzunehmen. Und zwar in einer eigenmächtigen Art und Weise. Nicht unter Gott, sondern über Gott. Der Antichrist wird sich einmal an die Stelle Gottes setzen. Anti bedeutet nicht nur gegen, sondern auch an Stelle. Der Mensch selbst stellt sich an die Stelle Gottes oder setzt sich an die Stelle Gottes. Das ist also das Wesen Babels. Die globalen Probleme, mit denen wir es seit geraumer Zeit zu tun haben, lassen ein nationales Denken nicht mehr zu, wie wir es früher mal gehabt haben, in einem positiven Sinne. Nationales Denken. Es müssen globale Lösungen gefunden werden. Der ehemalige Sicherheitsberater von Präsident Jimmy Carter, Bjatschinski, äußerte sich damals wie folgt: Die Welt wird sich wahrscheinlich nicht bereitwillig unter einer gemeinsamen Ideologie oder einer Superregierung vereinigen. Die einzige Hoffnung ist jetzt, dass sie auf die gemeinsame Sorge um ihr eigenes Überleben reagieren wird. Hier merken wir, wie damit gerechnet wird, dass die Probleme in dieser Welt so groß werden, dass der Mensch um des Überlebens willen bereit ist, eine Superregierung, eine Weltregierung in Kauf zu nehmen. Also die nationalen Interessen zurückzustellen zugunsten einer übernationalen Weltordnung. Und es ist nicht von ungefähr, dass man ja heute schon sagt, in unserem Land wird nicht in Berlin regiert, sondern inzwischen zum Teil zumindest schon in Brüssel. Da sehen wir diesen übernationalen Charakter. Das ist Babels Geist. Und zu einer solchen übernationalen Weltregierung gehört dann auch eine Welteinheitswirtschaft. Einer der berühmten 14 Punkte, die Präsident Wilson auf einer Konferenz in Paris unterbreitete, beinhaltete, wie jemand schreibt, einen Vorschlag zu einer allumfassenden Vereinigung der Völker. Daraus entsprang der Völkerbund. Dies war der erste Schritt in Richtung auf das letzte Ziel der internationalen Bankiers, eine Weltregierung, zweifellos unterstützt von einer Weltzentralbank. Und was sich auf religiösem Gebiet abspielt, ist uns nicht unbekannt. Man will die Mauern zwischen den Religionen abreißen, so hieß es ja neulich auch in der Rede Obamas in Berlin. Man will die Mauern einreißen zwischen den Moslems und den sogenannten Christen, zwischen den Religionen überhaupt, wobei dann schließlich der römische Katholizismus, der ganz besonders das Wesen der Hure Babylon in Offenbarung Kapitel 17 besitzt, eine herausragende Rolle spielt. Also die Reformatoren haben Offenbarung 17 immer auch bezogen auf die römisch-katholische Kirche, auf das Papsttum. Und der Geist in dieser Kirche hat sich nicht geändert. Das babylonische Wesen ist geistlich gesprochen hurerisches Wesen. Man kann es also mit allen, ja, sowohl politisch als auch religiös. Und mitten in dieser Babelswelt lebt nun die Gemeinde Jesu. Es grüßt euch aus Babylonien, die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Also mittendrin in diesem babylonischen Wesen, in dieser Welt, lebt die Gemeinde Jesu und hat sich in dieser Welt zu bewähren. Nicht von der Welt, so sagen wir, aber mittendrin in dieser Welt wird sie immer und immer wieder mit diesem Babelsgeist konfrontiert. Und entweder überwindet sie durch den Herrn Jesus Christus und sein Erlösungswerk diesem Babelsgeist und geht ihren Weg dem Herrn Jesus Christus nach, dem Lamme nach, oder aber sie wird ein Opfer dieses Babelsgeistes. Und darum ist es wichtig, dass man auf diese Dinge von der Bibel her hinweist. Dieser Geist ist überall, und ich sage nicht so viel, wenn ich behaupte, dass er in meinem eigenen Herzen steckt. Das nennt die Bibel Fleisch. Im Grunde genommen sind wir von Natur aus alle Teil dieses babylonischen Wesens. Es ist eine große Gnade, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha uns davon erlöst hat und hat unser Fleisch mit hineingenommen in seinen Tod. Dieses adamitische, man könnte auch sagen, babylonische Wesen, das in uns steckt, mit dem wir ständig zu tun haben, tagtäglich. Es ist dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch, und wir können sagen hier, in diesem Zusammenhang zwischen Geist und babylonischem Wesen. Also hier muss die Trennung im eigenen Herzen zunächst einmal geschehen. Es ist ein großer Irrtum, wenn manche meinen, wir gehen aus Babel heraus, indem wir irgendwelche Organisationen oder dergleichen verlassen. Man kann herausgehen aus einer Organisation und mittendrin stecken im Babelsgeist. Und man kann auch hier und da seinen Platz in einer Organisation, in irgendeiner Kirche sehen, von Gott auch so geführt und so geleitet und frei sein von diesem Babelsgeist. Also, wir dürfen uns das nicht so leicht machen. Und vor allen Dingen die nicht verurteilen, die meinen, sie haben noch in dieser oder jener Kirche ihren Platz, ihre Platzanweisung. Wenn wir ihnen auch nicht folgen können, aber wenn Gott sie führt, ist es Unrecht, wenn wir sagen, sie sind noch in Babel. Babel ist nicht zunächst etwas Äußeres, eine äußere Institution, sondern Babel ist ein Geist, und der muss zunächst einmal im eigenen Herzen gerichtet werden und immer wieder aufs Neue durchgerichtet werden. Also verstehen wir die Dinge geistlich von der Schrift her. Da haben wir uns also zu bewähren im alltäglichen Leben, mittendrin in dieser Welt, als solche, die mit Christus gekreuzigt und auferstanden sind. Petrus bezeichnet diese Schar von Menschen als auserwählt. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist. Da kommt er zurück auf das, was er am Anfang des Briefes bereits gesagt hat, Kapitel 1. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien. Gemeinde Jesus, also die auserwählte Schar Gottes, die in Christus Jesus, in dem einen Auserwählten, auserwählt ist vor Grundlegung der Welt. ihr äußeres Zeichen oder ihr sichtbares Zeichen dafür ist, dass sie zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen ist, diese Schar von Menschen. Und für sie ist genug Gnade da, um sich in diesem Babylon zu bewähren und ihren Weg dem Herrn Jesus Christus nachzugehen. Wir haben gelesen in Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm ist die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Gott aller Gnade, er hat Gnade, Gnade für uns in allen Verhältnissen, in denen wir uns als Gemeinde Jesu aufhalten. Es gab damals am Hofe Neros Menschen, die zu Jesus gehörten. Was brauchten sie? Gnade, um dort einen guten geistlichen Weg gehen zu können, unter diesen äußerst schwierigen Verhältnissen. Sollte es jemand unter uns geben, der Meinung ist, er sei in einer Umgebung, in Verhältnissen, in denen es unmöglich ist, Gott zu verherrlichen, dann muss er sich davon korrigieren lassen, dass es damals Christen gegeben hat, die am Hofe Neros ihren Weg gingen im Glauben an den Herrn Jesus Christus und bereit waren, auch um Jesu willen ihr Leben zu lassen. Also Gott hat Gnade, aus seiner Gnade dürfen wir nehmen, aus der Fülle seiner Gnade, alles was wir brauchen, für jeden Umstand, für jede Situation. Der Herr will es schenken. Petrus lässt nun grüßen von der mit auserwählten Gemeinde in Babel, also Rom. Und das bedeutet doch, dass zwischen ihnen allen, zwischen diesen Geschwistern in Rom und auch denen, an die dieser Brief gerichtet worden ist, dass zwischen ihnen allen eine wunderbare Einheit bestand. Und zwar auf der Grundlage der Gnadenwahl Gottes, die sich zeigte im Glauben an die Erlösung durch den Opfertod unseres Herrn Jesus Christus. Da gibt es eben auch eine Einheit. Eine wunderbare, eine herrliche Einheit auf dem Fundament der Wahrheit. Ihr Lieben, es geht um Wahrheit in der Gemeinde Jesu. Es geht nicht um Wohlfühlen oder dergleichen, um irgendwelche Empfindungen, um irgendwelche emotionalen Erfahrungen, die wir machen. Wir sind Menschen, die auch Emotionen haben und die Empfindungen haben. Und man kann manchmal sehr schöne Empfindungen haben, auch in seinem Glaubensleben. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das ist nicht das, wonach wir Ausschau halten sollten. Sondern das Entscheidende ist die Wahrheit des Evangeliums, darum geht es. Das ist das Entscheidende. Und auf dem Boden dieser Wahrheit, der Erlösung durch das Blut Jesu, der Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, die uns durch den Glauben zugerechnet worden ist, auf diesem Boden gibt es eine herrliche, wunderbare Einheit der Gemeinde Jesu. Das sehen wir auch hier. Diese Grüße sind also hier nicht losgelöst von der geistlichen Ausrichtung dieser Menschen. Es ist ja interessant, dass Petrus hier sagt, es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist. Das ist ja eine theologische Aussage, eine geistliche Aussage. Diese Grüße werden also nicht gerichtet an Menschen, die einem sympathisch sind. Es gibt immer, auch in der Gemeinde Jesu, Menschen, die uns mehr oder weniger sympathisch sind. Man sagt heute, die Chemie stimmt. Aber das ist nicht das Entscheidende. Es kann durchaus Menschen geben, die mir von ihrer Art her gar nicht so sympathisch sind. Aber ich kann eine sehr, sehr gute geistliche Gemeinschaft mit ihnen haben und pflegen. Und zwar auf der Grundlage dessen, was Jesus für uns getan hat. Das ist wahre, echte Gemeinschaft und Einheit. Die Einheit der Gemeinde Jesu und zwar weltweit. Das ist für uns wichtig, dass wir das immer wieder so sehen, gerade in einer Zeit, wo es ja in der Praxis schwierig ist, Einmütigkeit zu demonstrieren nach außen hin. Das war früher noch anders. Vor 50, 60, 70 Jahren war das kein Problem. Da konnte man sagen, wenn jemand auf der Suche war nach einer Gemeinde, ja, geh dahin oder geh dorthin. Das ist nicht mehr der Fall. Sondern heute geht die Verführung quer durch den Garten. Und da ist es schwierig, auch mit anderen Gemeinden Gemeinschaft zu pflegen. Was man tun kann, ist, dass man die persönlichen Kontakte pflegt. Was aber nicht bedeutet, dass wir hier beispielsweise als Gemeinde nicht auch danach Ausschau halten, noch zu anderen Gemeinden, die dieselbe geistliche Ausrichtung haben wie wir, Kontakt zu suchen und auch dann Kontakt zu pflegen. Wir sollten darum beten, dass der Herr uns solche Gemeinden zeigt, dass wir über unseren Zaun hinwegschauen und nicht nur auf uns begrenzt sind. Auch wegen eventueller Dienste, die andere hier einmal tun könnten. Das ist ja eine Bereicherung für die Gemeinde Jesu, auch für unsere Gemeinde hier. Also wir sollten darum beten, Herr, zeige uns doch, zu welchen Gemeinden wir Kontakt aufnehmen könnten, wo wir eine intensivere Verbindung pflegen könnten. So wie es ja in der Vergangenheit auch mit der Slowakei-Mission gewesen ist und immer noch ist. Also das ist schon wichtig für uns, dass wir das lernen und immer auch da, wo Gemeinschaft mit anderen Gemeinden nicht so möglich ist, dass wir immer im Auge behalten, es gibt eine unsichtbare Einheit der Gemeinde Jesu, all diejenigen, wo sie sich auch befinden mögen und in welchen Irrtümern sie auch immer verstrickt sein mögen, alle, die zu Jesus Christus gehören, als ihren Erlöser, die sich erlöst wissen durch das Blut Jesu, gehören zum Leib Christi und sind unsere Brüder und Schwestern, auch wenn wir sie nicht kennen oder wenn wir ihnen nicht folgen können in irgendeiner Richtung. Es gibt ja auch irrende Brüder. Unser ehemaliger Pastor, Direktor Pastor Jochums pflegte hin und wieder von den irrenden Brüdern zu sprechen, die also Brüder sind im Herrn, aber einen falschen Weg gehen im Augenblick. Auch sie gehören mit zum Leib Christi. Der Herr kann sie wohl zurechtbringen. Und diese Einheit wollen wir im Auge behalten und dafür dankbar sein. Immer wieder auch danken für Gemeinde Jesu, insgesamt für den Leib Christi. Hier bei uns, in Wuppertal, darüber hinaus in unserem Land und in der ganzen Welt. Wir dürfen diese Einheit nicht aus den Augen verlieren. Lasst mich an dieser Stelle auch nochmal erinnern an das Beispiel aus dem ersten Königebuch, wo der Prophet Elia auf dem Berg Karmel einen Altar errichtet. Und er errichtet diesen Altar aus 12 Steinen. Und die Zahl 12 hat hier symbolischen Wert. Sie steht für die 12 Stämme Israels. Aber wir wissen, dass zu jener Zeit das Volk gespalten war. In ein Nordreich und in ein Südreich. Und dennoch geht Elia hin und baut diesen Altar aus 12 Steinen. Um damit nach außen hin zu symbolisieren, wir als Volk Gottes bilden eine Einheit. Auch wenn sie im Augenblick nicht sichtbar ist. Das ist wichtig, dass wir das im Auge behalten. Wir als Leib Christi, wo auch immer die einzelnen Glieder sich befinden mögen in dieser Welt, auch in welchen Denominationen auch immer, wir bilden eine Einheit in Christus Jesus. Das wird hier auch deutlich in diesem Gruß. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist. Und dann wird extra erwähnt Markus, Johannes Markus, so erfahren wir in der Apostelgeschichte. Er ist der geistliche Sohn des Apostels Petrus gewesen. Wir finden ihn nicht nur an dieser Stelle erwähnt, er ist übrigens der Verfasser des Markus-Evangeliums. Und es ist eine besondere Erquickung, dass sein Name hier erscheint, besonders erwähnt wird. Denn wer sich ein bisschen auskennt in der Heiligen Schrift, der weiß, dass Gott mit ihm sehr viel Geduld haben musste, um ihn zurechtzubringen. Johannes Markus wurde von Paulus und Barnabas auf die erste Missionsreise mitgenommen. Er tat ihnen manche Handreichungen, er diente ihnen auf dieser Missionsreise, aber irgendwo oder irgendwann unterwegs machte er schlapp, aus welchem Grunde auch immer. Er verließ die Apostel und kehrte zurück nach Jerusalem. Wir erfahren nicht den Grund, warum er Paulus und Barnabas verließ. Nur eins erfahren wir dann später in der Apostelgeschichte, als es dann darum ging, um die Frage ging, ob man ihn wieder mitnehmen sollte, jetzt auf die zweite Missionsreise. Da kam es zu einem Streit zwischen Barnabas, dem Vetter des Johannes Markus, und Paulus. Paulus sagte, nein, der hat uns im Stich gelassen. Den nehmen wir nicht mit auf die zweite Missionsreise. Auf die nächste Missionsreise. Den lassen wir zu Hause. Und Barnabas sagte, wir nehmen ihn mit. Und sie gerieten heftig aneinander, so heißt es. Da kam es also zu einem echten Streit, zu einer echten harten Auseinandersetzung zwischen Barnabas und dem Apostel Paulus. Und man fragt sich bis heute, wer von den beiden hat recht gehabt? Barnabas, der ein wenig nachsichtiger war, so könnte man meinen, oder Paulus mit seiner strengen Art. Aber vielleicht hat beides dazu geführt, sowohl die Art des Barnabas als auch die Art des Apostels Paulus, dass dieser Markus noch zu einem nützlichen Werkzeug wurde im Reich Gottes. Denn genau das lesen wir dann später beim Apostel Paulus. In einem seiner Briefe an Timotheus erwähnt er Johannes Markus und schreibt, er ist mir nützlich zum Dienst. Im Kolosserbrief erwähnt er ihn und hier erwähnt ihn der Apostel Petrus. Das heißt, dieser junge Mann, der vielleicht ein bisschen verwöhnt war, stammte aus einem reichen Elternhaus. Das entnehmen wir der Apostelgeschichte. Der vielleicht ein bisschen verwöhnt war, dieser junge Mann kam zurecht und wurde ein tüchtiger Mitarbeiter im Reiche Gottes. Das heißt, wir sollten niemanden vorschnell aufgeben. Das hat sicherlich auch Paulus nicht getan. Nur in dem Augenblick damals meinte er, es ist nicht an der Zeit, ihn jetzt mitzunehmen. Das würde ihm nicht nutzen, sondern Schaden zufügen. Gut, wie auch immer. Aber er kam zurück. Gott hat also unendlich viel Geduld mit uns. Viel mehr Geduld, als wir sie mit uns haben oder als wir sie mit anderen haben. Lassen wir Gott wirken und arbeiten an den Herzen der Menschen. Wir wollen daraus lernen. Insofern ist es ein Trost für jeden Einzelnen von uns, die wir ja alle immer wieder hier und da hinterherhinken, hinter dem Anspruch des Wortes Gottes. Und mein Sohn Markus. Die Aufforderung, sich untereinander mit dem Kuss der Liebe zu grüßen, hielt sich in der westlichen Kirche damals noch bis ins 13. Jahrhundert. War also eine Sitte, ein Brauch, der sich hielt, in der westlichen Kirche zumindest, bis ins 13. Jahrhundert. Es war also damals in der ersten Gemeinde üblich, dass man sich mit dem Kuss der Liebe begrüßte. Auch unter den Juden war das so üblich. Besonders einen Rabbi begrüßte man so. Man legte seine Hände auf seine Schultern und küsste ihn. Wir wissen, dass der Herr Jesus im Hause des Simon zu Gast war und dass er diesem Gastgeber dann den Vorwurf machen musste, ich kam in dein Haus und du hast mir keinen Kuss gegeben. Ja? Wir wissen auch um den Judaskuss, eine Pervertierung dieses Kusses der Liebe, von dem Petrus hier spricht. Also so begrüßte man sich und machte damit nach außen hin deutlich, wir gehören zusammen. Wir haben uns lieb. Wir sind eine Gemeinde, zusammen auserwählt. Wir glauben gemeinsam an das Erlösungswerk Christi und wir haben ein und dasselbe Ziel, nämlich die ewige Herrlichkeit. Wir gehören zusammen. Das machte man damit nach außen hin kund. ein äußeres Zeichen der inneren Verbundenheit der Brüder und Schwestern in Christus, dass einer für den anderen da ist. Gestern besuchte ich unsere alte Schwester Lotte Bernhard, die ja jetzt in diesen Tagen 91 Jahre alt wird. Und weil ich in diesen Tagen ja nun nicht da sein werde, habe ich gedacht, ziehst du den Besuch vor. Und dann haben wir uns unterhalten und dann machte sie auch so deutlich, wie wichtig ihr die Gemeinde ist. Und sie sagte, schon von klein auf hat meine Mutter mich in die Stunden mitgenommen und dann haben wir da zusammen gekniet und haben gebetet. Früher kniete man noch beim Gebet. Um dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass man Ehrfurcht hatte vor dem lebendigen Gott. Viele Dinge sind uns verloren gegangen. Nicht nur dieser heilige Kuss, sondern auch dieses Knien. Ja? Ich hoffe, dass wir es zumindest im stillen Kämmerlein zu Hause so praktizieren, dass wir auf die Knie gehen vor Gott und unser Herz vor ihm ausschütten. Und sie wollte mir dadurch zu verstehen geben, dass ein Leben ohne Gemeinde für sie praktisch undenkbar ist. Sie kann zurzeit nicht mehr kommen. Das wissen wir, weil sie gesundheitlich zu schwach ist. Aber sie wäre sicherlich gerne dabei. Das haben wir noch bei den alten Geschwistern. Diese Sehnsucht, Gemeinschaft zu haben mit anderen und dadurch deutlich zu machen, dass wir keine Einzelgänger sind im Reiche Gottes, sondern dass wir zusammengehören, dass wir zueinander gehören in der Gemeinde Jesu. Das ist ein schönes Beispiel. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Es kam also jetzt nicht nur Grüße von Babel, von Rom, sondern sie sollten sich auch untereinander grüßen. Nun, warum erwähnt Petrus das hier ausdrücklich? Vielleicht deshalb, weil das so am Ort schwieriger sein könnte, als so aus der Ferne gegrüßt zu werden, dass sich untereinander grüßen. Und das ist ja mehr, als dass man nur sagt, guten Tag oder so, sondern das bedeutet ja, dass man Gemeinschaft miteinander hat, dass man sich interessiert für den anderen, was bewegt ihn im Augenblick, dass man füreinander einsteht, dass man füreinander betet. Das alles beinhaltet das ja doch. Und das ist aus der Ferne natürlich manchmal viel leichter als aus der Nähe. Aus der Ferne kann man die Menschen viel leichter lieben als diejenigen, mit denen man immer wieder zu tun hat und deren Schwächen man kennengelernt hat. Und doch, wie hat Luther gesagt, keine Lasten tragen, das ist etwas für den Himmel. Ihr Lieben, solange wir hier unten auf dieser Erde sind, haben wir auch die Lasten des anderen zu tragen, auch seine Unvollkommenheit, seine Ecken und Kanten, an denen wir uns leider manches Mal stoßen, statt sie ins Heiligtum zu bringen, das heißt also vor den Thron Gottes. Und zu glauben, dass der Herr Jesus auch diese Eigenart des Bruders, diese Unart des Bruders und der Schwester mit in seinen Tod hineingenommen hat. Das, was wir für uns selbst immer wieder beanspruchen. Damit haben wir so unsere Probleme, wenn es um den anderen geht. Wir bezeugen es, dass der Herr Jesus die Sünde der Welt getragen hat. Aber wenn uns jemand auf die Füße tritt, dann haben wir es schwer zu glauben, dass der Herr Jesus auch diese Sünde getragen hat. Die Sünde des anderen, des Bruders und der Schwester. Nun, wir sind Lernende darin. Wollen wir das auch? Wollen wir lernen, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, ist es ja möglich, einander zu grüßen, in diesem Sinne zu grüßen, mit dem Kuss der Liebe, Gemeinschaft der Liebe zu haben und Gemeinschaft der Liebe zu pflegen. Ihr Lieben, wie man aus der Freizeit nach Hause kommt, nach Hause, damit meine ich in die eigene Gemeinde, und wie man sich dann dort verhält, das zeigt, ob man wirklich dort in der Freizeit gesegnet worden ist, ja? Ob man dann wirklich neue Kraft getankt hat, um die Geschwister in der Gemeinde, in der eigenen Gemeinde zu lieben, das zeigt sich dann in der Folgezeit. Ich habe das einmal in einer ganz notvollen Art und Weise erlebt, dass Geschwister für eine Zeit lang weg gewesen sind und sind offenbar reich gesegnet worden, möchte man meinen. Aber als sie dann wieder in der eigenen Gemeinde waren, da hatte man den Eindruck, ach ja, jetzt sind wir wieder hier. Ich weiß, jetzt ist wieder alles beim Alten. Aber das ist kein Zeichen dafür, dass man wirklich in der Freizeit woanders gesegnet worden ist. Wenn man wirklich aufgetankt hat, wenn man wirklich gesegnet worden ist, dann nimmt man diesen Segen mit hinein in die eigene Gemeinde. Es gibt solche, die auf den Freizeiten herrliche Gemeinschaft haben und pflegen mit anderen. Aber wenn es um die Gemeinde am Ort geht, da haben sie ihre großen Probleme und Schwierigkeiten. Das darf doch nicht so sein, ja? Und dann sind sie meistens unterwegs auf Freizeiten. Es gibt solche, die reisen von einer Freizeit zur anderen. Ich hoffe nicht, dass ich mit solchen Geschwistern in diesen Tagen zu tun haben werde. Und wenn, dass ich Weisheit habe, mit ihnen recht umzugehen. Ihnen nicht den Kopf zu waschen, sondern die Füße zu waschen. Der Herr mag Gnade dazu schenken. Ja, grüßt euch untereinander, hier in der Gemeinde, mit dem Kuss der Liebe. Und zum Schluss, Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus Jesus seid. Mit diesem Segenswunsch will Petrus sagen, ihr glaubt an den Herrn Jesus als euren Stellvertreter, der sein Blut für eure Sünden am Kreuz vergossen hat und dessen Leben euer Leben ist. Darum steht ihr nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern ihr habt Frieden mit Gott. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus Jesus seid. Das ist genau das, was Paulus sagt in Römer Kapitel 5, Vers 1. So wir denn nun gerecht geworden sind durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Alles in Christus. Unterstreicht das dick in eurer Bibel. Dass das hier nochmal zum Schluss gesagt wird, die ihr in Christus seid, die ihr an Jesus glaubt, die ihr mit ihm verbunden seid. Gott hat sich entschieden, euch in seinen Sohn mit einzubinden. Er ist euer Stellvertreter. Und das, was er getan hat am Kreuz und in der Auferstehung, das gilt euch. Und es will sich auswirken in eurem Leben, auch im Herzensfrieden. Und es ist mein Wunsch, dass sich dieses Heil, das Wort Friede, ist das, was im Alten Testament unter Shalom verstanden wird, umfasst das ganze Heil des Menschen. Es ist mein Wunsch, dass sich dieses Heil immer mehr in eurem Leben auswirkt. Und genau das wünschen wir uns auch hier. Auch am Ende der Betrachtung dieses ersten Petrusbriefes. Vielleicht lest ihr ihn euch zu Hause noch einmal in der Stille durch, werdet vielleicht an das eine oder andere, was ihr hier gehört habt, nochmal erinnert. Das wäre wunderbar. Ihr gehört zu den Auserwählten Gottes in Christus Jesus. Und mag sich dieser Segenswunsch im Leben eines jeden Einzelnen von uns in wunderbarer Weise ausgestalten. Es grüßt euch aus Babylon, die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus Jesus seid. Amen.